Ich bin Benjamin Golme. Herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. In dieser Woche erscheint die Junge Freiheit ganz im Zeichen des Buchfrühlings und fragt: Lesen Ost und West unterschiedlich? Die Antworten stehen im neuen Deutschland-Essay von Autor Thorsten Hinz. Her mit der Staatsknete. Die Junge Freiheit hat die linksextremen Buchläden, die vom Buchhandlungspreis ausgeschlossen wurden, besucht. Was steckt hinter der Empörungswelle? Und auf 8 Sonderseiten stellt die Junge Freiheit in ihrer Literaturbeilage die wichtigsten Neuerscheinungen aus Politik, Geschichte und Gesellschaft vor. Darunter ganz aktuell den Iran verstehen lernen über das Buch Das Netz der Mullahs von Ralf Gadbahn. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Da knüpfen wir gleich an diese Kontroverse rund um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der hatte verhindert, dass politisch einschlägige Buchhandlungen mit Steuergeld belohnt werden und rechtfertigte seine Entscheidung in dieser Woche im Kulturausschuss des Bundestags.
Wenn der Staat direkt einen Staatspreis vergibt, dann muss er doch hinschauen, wen fördert er da, welche Steuermittel gehen an wen.
Das geht also weit über die Frage eines trockenen Buchpreises hinaus. Es geht um Geld für linke und möglicherweise linksextreme Strukturen. Und darum schauen wir genau hin, wer da jetzt auf welcher Seite steht. Das machen wir mit Susanne Dagen, die den Buchpreis selber schon bekommen hat, sich aber heutzutage nicht mehr dafür bewerben möchte. Außerdem geht es bei uns um den deutschen Bundeshaushalt. 2024 wurde Friedrich Merz auf die Schuldenbremse angesprochen. In der Sendung von Sandra Maischberger stellte der damalige Oppositionspolitiker der CDU klar:
Die schützt das Geld und die Steuerzahlungen der jungen Generation. Und jetzt sitzen hier einige aus der jüngeren Generation. Sollen wir deren Geld heute schon ausgeben, weil wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen? Wir nehmen 1.000 Milliarden Euro Steuern ein pro Jahr. 1 Billion. Und damit sollen wir nicht auskommen?
Als dem CDU-Politiker dann klar wurde, dass er Bundeskanzler wird, klang das ganz anders. Im März 25 sagte er:
Die Bundestagswahl 2025 liegt noch nicht einmal 10 Tage zurück und es überschlagen sich die politischen Ereignisse auf der Welt und in Europa.
Und weil die Welt sich so schnell dreht, machte Merz eine Rolle rückwärts und schnürte das größte Schuldenpaket der jüngeren deutschen Geschichte. Jetzt aber gibt es den Verdacht, dass diese Schulden gar nicht für Investitionen in die Infrastruktur genutzt werden, sondern einfach im Haushalt verschwinden. Das besprechen wir mit Malte Fischer von der NZZ Deutschland. Heute wird übrigens das Ende des Ramadans eingeleitet. Die Grünen haben auf der Zielgerade ein Fastenbrechen im Bundestag veranstaltet und legen einen 24-Punkte-Plan vor. Mit dem soll muslimisches Leben in Deutschland gefördert werden. Die liberale Muslima Seyran Atesh meint, den Grünen geht es vor allem um einen konservativen Kopftuch-Islam. Atesh ist heute bei uns zu Gast und Jobst Landgräbe kommentiert die verkommene Gesetzeslosigkeit der Eliten. Das hören Sie heute bei Kontrafunk Aktuell. Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her. Der Deutsche Bundestag tritt am 18. März zusammen und stimmt über die Reform der Schuldenbremse ab. Es ist eine Grundgesetzänderung und darum braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Für die Regierung von SPD und Grünen ist das nicht erreichbar. Für die nächste Regierung von Union und SPD ist das auch nicht erreichbar. Darum bedienen sich die Parteien eines Trickes. Union und SPD holen die Grünen mit ins Boot. Das schaffen sie, indem sie ihnen Milliardenzusagen für Klimaprojekte versprechen und den Klimaschutz nach grüner Fasson auch ins Grundgesetz schreiben. Dieser Trick funktioniert aber nur, weil man ihn mit dem abgewählten Bundestag durchdrückt. Schon diese Konstruktion wird von Staatsrechtlern kritisch beäugt. Vielen Wählern ist es ohnehin nicht zu erklären. Das ist jetzt ein Jahr her und nun springen wir in die Gegenwart. Zwei Wirtschaftsinstitute haben sich den Bundeshaushalt genauer angeschaut und haben nun Zweifel daran, dass die Mittel des Sondervermögens richtig verwendet werden. Das Münchner IFO-Institut und das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Werden die Bundesbürger an der Nase herumgeführt? Fragen an Malte Fischer, Redaktor für Wirtschaft bei der Neuen Zürcher Zeitung Deutschland. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Eigentlich sollte das frische Geld für die Infrastruktur verwendet werden. Was haben die Institute festgestellt beim Blick in den Haushalt?
Die Institute haben festgestellt, dass genau das nicht passiert. Statt die Gelder für die Infrastruktur, Investitionen auszugeben, wurden sie für andere Dinge ausgegeben. Das Münchner IFO-Institut kommt zu dem Ergebnis, dass 95% der Mittel zweckentfremdet wurden und das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln kommt zu dem Ergebnis, dass 86% gewesen sind, die zweckentfremdet wurden. Das heißt also, das Versprechen, das die Regierung abgegeben hat, diese Mittel, diese Kredite, diese Schulden für Investitionen auszugeben, dieses Versprechen hat die Bundesregierung den Instituten zufolge nicht eingehalten.
Generell wird kritisiert, dass durch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 24 Milliarden Schulden neu aufgenommen wurden. Die Investitionen sind aber nur um 1,3 Milliarden gestiegen. Es soll auch Beispiele geben, wo ganz klar Haushaltstricks ersichtlich sind. Bei welchen Posten ist das? Haben Sie da so ein Beispiel für uns?
Ja, da gibt es einige Beispiele. Das IFO-Institut hat das ja auch noch ein bisschen quantifiziert oder beziehungsweise auch qualifiziert. Das waren dann Investitionen im Verkehrsbereich, zum Beispiel bei der Autobahn AG des Bundes. Da wurden dann Mittel aus dem Kernhaushalt, die waren dort vorgesehen, in den SVIK, also den Sonderfonds für Investitionen und Klimaschutz, verlagert und damit letztendlich gar nicht zusätzlich finanziert. Das ist ein Beispiel. Und es waren vorwiegend im Bereich der Investitionen im Verkehrsbereich, die man dann einfach rübergeschoben hat, um dann Mittel im normalen Kernhaushalt frei zu bekommen für andere Dinge, vorwiegend Sozialausgaben.
Nochmal zum Verständnis. Also da gab es jetzt irgendwas Schienenbau oder Autobahnbau, da stand vorher 1,5 Milliarden drin, normaler Haushalt. Auf einmal steht da null drin und schwupps, das Geld kommt aber jetzt neuerdings aus dem Sondervermögen. Ist das richtig?
Ja, das sind jetzt nicht genau die Zahlen gewesen. Ich glaube, das waren 6,5 Milliarden bei den Bauinvestitionen und dann sind dann 3,5 Milliarden rübergewandert in den SVIK, sodass man diese Mittel letztendlich einfach nur verlagert hat, um dann in dem Kernhaushalt Mittel frei zu bekommen. Man muss sich das vorstellen, da sind zwei Töpfe, die man hat und man nimmt die Mittel aus dem einen Topf raus und stopft sie in den anderen Topf rein, der jetzt mit Kredit, mit Schulden finanziert wird, damit man in dem ursprünglichen Topf, den man hatte, mehr Geld für andere Sachen übrig hat, die man gerne finanzieren möchte.
Die Bundesregierung hat schon reagiert. Das Bundesfinanzministerium hat mitteilen lassen, dass die Studien auf falschen Annahmen beruhen. Man habe einen nicht ausfinanzierten Haushaltsentwurf der alten Regierung zum Vergleich herangezogen. Ist das ein Punkt, den Sie da haben?
Das IFO-Institut kontert das und sagt nein. Das IFO-Institut hatte als Vergleich den Haushalt von 2024 genommen. Also nicht einen nicht ausfinanzierten Haushalt von 25, sondern den von 24. Und mit dem Haushalt dann verglichen, was an Investitionen finanziert wurde, sodass der Vergleichsmaßstab durchaus korrekt ist.
Wenn das Geld jetzt nicht vor allem in Infrastruktur geflossen ist, wofür hat die Bundesregierung es denn dann ausgegeben und verplant?
Nun, ein Punkt war sicherlich die Mehrwertsteuersenkung fürs Gaststättengewerbe. Dafür brauchte man Geld. Dann gab es die Agrardieselsubvention, dafür brauchte man Geld. Dann gab es die Zuschüsse an die Rentenversicherung, das heißt vor allen Dingen für die Mütterrente, dafür brauchte man Geld. Dann die erhöhte Pendlerpauschale und die damit verbundenen geringeren Steuereinnahmen, auch dafür brauchte man Geld. Das waren all diese Vorhaben, die man sich schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hatte, für die das Geld aber sonst sehr knapp geworden wäre. Man hätte also sonst bei anderen Dingen den Rotstift ansetzen müssen oder die Steuern erhöhen müssen. Das hat man jetzt so auf diese galante Art und Weise erledigt, dass man diese Mittel ganz einfach freigeeist hat, indem man, wie eben dargestellt, verschoben hat.
Sehen Sie es doch mal positiv. Sie haben gerade 4 Wahlversprechen aufgezählt. Die wurden alle gehalten.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Die Frage ist nur, welche Qualität haben diese Wahlversprechen? Natürlich, der Gaststättenverband freut sich, die Gaststätten freuen sich über diese Steuersenkung. Aber haben Sie etwas davon gemerkt, wenn Sie in der Gaststätte waren? Ich nicht. Also an die Kunden wurde da gar nichts weitergereicht. Das ist also eine ganz klar selektive Begünstigung einer einzelnen Branche gewesen. Das Gleiche gilt für die Agrardieselsubvention. Man kann natürlich das Ganze gut finden, wenn die Steuern sinken. Nur sinnvoll wäre es, wenn man das Geld nimmt und allen Steuerzahlern damit Steuererleichterung gewährt, zum Beispiel bei der Einkommensteuer, anstatt dass man da selektiv vorgeht und eben das Gaststättengewerbe oder die Bauern jetzt begünstigt.
Wenn man überhaupt Steuererleichterung einführen kann, aber dazu vielleicht gleich noch ein Wort. Grüne und AfD prüfen jetzt den Weg nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. Wenn sie da erfolgreich sind, welche Konsequenzen könnte das haben?
Wenn sie erfolgreich sind, dann kann das natürlich sein, dass diese Haushaltstricksereien, die nenne ich sie jetzt mal, so nicht durchgehen. Und dann müsste die Bundesregierung möglicherweise diese Mittel wieder in den Kernhaushalt zurückverlagern und dann gucken, dass sie das dort finanziert. Und dann hat der Finanzminister natürlich ein großes Problem, weil dann fehlen ihm natürlich die Mittel. Denn diese anderen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, Agrardieselsubventionen und Mehrwertsteuersenkung, sind ja mittlerweile dann auch verabschiedet und das Geld fehlt demnächst. Und dann geht es richtig ans Eingemachte. Dann geht die Diskussion wahrscheinlich um Steuererhöhungen los oder eben halt um Ausgabenkürzungen an anderer Stelle, weil das Geld ist ja jetzt schon verausgabt worden.
Ich kann mich noch gut an eine Pressekonferenz mit Friedrich Merz und Alexander Dobrindt erinnern. Die hatten gerade einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht erzielt. Die hatten nämlich den Klimatransformationsfonds weggeklagt. Denn die Regierung von Scholz und Habeck hatte Corona-Hilfen zweckentfremdet. Auf dieser Pressekonferenz hat Friedrich Merz dann damit gedroht, dass er sich auch das Bundeswehr-Sondervermögen mal genauer anschaut. Denn auch da werde Geld zweckentfremdet für reguläre, normale Ausgaben, obwohl es dafür gar nicht gedacht ist. Jetzt haben wir Hinweise, dass Merz selber Geld zweckentfremden lässt. Werden die Deutschen von notorischen Verfassungsbrechern regiert?
Das muss das Verfassungsgericht dann im Zweifelsfall entscheiden, wenn es diese Klage bekommt, ob das ein Verfassungsbruch war. Aber was Fakt ist, ist, dass die Bundesregierung und nicht nur diese, sondern auch viele vor ihr den Bürgern vor der Wahl etwas anderes gesagt haben, als sie nachher umgesetzt haben. Das haben wir auch schon bei Merkel erlebt. Die hatte auch ja gesagt, die Mehrwertsteuer sollte nicht erhöht werden. Dann hat sie die Mehrwertsteuer erhöht. Gerhard Schröder hat auch versprochen, die Steuer nicht zu erhöhen. Dann hat er sie erhöht. Das Vertrauen in die Politiker wird durch solche Aktionen mit Sicherheit nicht gestärkt. Und Vertrauen ist natürlich etwas ganz Wichtiges in der Marktwirtschaft. Wenn Sie kein Vertrauen in die politischen Rahmenbedingungen haben, dann werden Sie als Unternehmen auch nicht investieren, weil Sie brauchen für Investitionen einen langfristigen Horizont, einen Planungshorizont. Und wenn die Politiker heute Hü, morgen Hott sagen, dann erodiert sozusagen die Basis ihrer Investitionskalküle. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Investitionen in Deutschland schrumpfen. Und das tun sie nämlich und oder die Unternehmen ins Ausland gehen.
Beim Klima- und Transformationsfonds hat sich dann der Grüne Jürgen Trittin dazu geäußert. Ich lese mal eine kleine Passage aus dem Handelsblatt vor. Die Ampelkoalition habe die gesetzlichen Vorgaben bei der Schuldenbremse nicht ernst genommen und versucht, sich an ihr vorbeizuschummeln. Dabei sei sie erwischt worden. Jetzt ein Zitat. Auch ich hätte gegen diesen Haushalt geklagt, wenn ich in der Opposition gewesen wäre. Also, das klingt doch ganz klar nach einem Verfassungsbruch mit Vorsatz, aber das scheint ja gar keine Konsequenzen zu haben.
Ja, das muss man mal sehen. Ich meine, Sie brauchen für so eine Verfassungsklage auch erstmal einen Kläger, jemand, der sozusagen dann auftritt und dann nach Karlsruhe geht. Aber wir haben ja dann bei der Ampelregierung gesehen, dass es diese Klage gab und die Klage war ja auch erfolgreich und daran ist dann die ganze Regierung am Ende des Tages gescheitert. Und je spitzer und je mehr auf Kante genäht der Haushalt der Regierung ist, desto stärker wirkt auch ein Urteil, wenn es jetzt gegen die Regierung ausgeht, auf die Regierung, weil am Ende des Tages vorwiegend durch Geld zusammengehalten wird. Und wenn dann das Geld fehlt, dann lassen sich die Wünsche der Koalitionspartner nicht mehr finanzieren. Und dann bricht so eine Regierung sehr schnell auseinander, weil ich glaube, auch diese Regierung, die wir jetzt haben, ist vorwiegend auf der Basis aufgebaut, dass man jedem Partner sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, sein Lieblingsprojekt durchzusetzen und durchzufinanzieren. Der eine wollte die Mütterrente und die anderen wollten die Haltelinie in der Rente. Aber all das kostet Geld. Und wenn dann jemand kommt wie das Bundesverfassungsgericht und den Topf wegnimmt, dann ist auf einmal der Kater da und dann bricht eine Regierung sehr schnell zusammen. Insofern kann das auch dieser Regierung passieren. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Das ist eine interessante Parallele zu dem, was ja dann zwischen Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz auch passiert ist. Als der Klimatransformationsfonds weggenommen wurde, ging es ja dann um diese ganzen Fragen. Woher nehmen wir auf einmal das Geld? Wir haben auf einmal eine Milliardenlücke und dann musste Habeck erstmal seine E-Auto-Prämie einfrieren. Und dann ging es richtig ans Eingemachte. Meinen Sie, dass diese BVFG-Entscheidung seinerzeit eigentlich der Sargnagel für die Ampelkoalition war?
Ja, das glaube ich schon. Das war ja damals auch Common Sense, dass man gesagt hat, daran ist die Regierung gescheitert, weil einfach das Geld nachher fehlte. Die hatten natürlich ihre Wünsche. Die Grünen wollen sehr viele Dinge durchsetzen, wollen die durchfinanzieren. Die FDP hat ja ohnehin immer gemauert. Das war ja immer ein Hin und Her und ein Gezerre. Und das hat man nur mit einem sehr, sehr fragwürdigen Haushalt hinbekommen, indem man die Corona-Hilfen dann in den KTF verlagert hat. Und als das Bundesverfassungsgericht das als verfassungswidrig eingestuft hat, war es dann vorbei mit der Einigkeit der Parteien. Und ich denke mal, bei der jetzigen Regierung ist auch das ökonomisch Gemeinsame relativ dünn gesät, sodass man diese Regierung auch nur durch diesen großen Geldtopf zusammenhält. Und das war auch der Grund dafür, warum man schon vor Beginn der Regierung sich diese Sondervermögen genehmigt hatte, weil man dafür bei beiden Seiten natürlich für seine Projekte Spielgeld benötigt. Und das hat man sich durch diese fragwürdige Aktion dann besorgt.
Jetzt kommt ja der Hammer überhaupt. Zu Beginn unserer Sendung haben wir den Friedrich Merz gehört, wie er vor einem Jahr gesagt hat, meine Güte, die Welt dreht sich so schnell, wir müssen jetzt ganz viele neue Schulden aufnehmen. Ein Jahr später hat sich die Welt noch viel heftiger gedreht durch den Krieg im Iran. Und auf einmal steht hier eine ganz neue Krise ins Haus. Also die Autofahrer laufen langsam amok. Der Preisschock für Öl geht rüber zum Düngemittel. Dann kommen steigende Lebensmittelpreise. Im Winter kommt dann der Gaspreisschock bei Gasspeichern, die bei 20% liegen, die jetzt zum teuren Preis aufgefüllt werden müssen. Also was wird denn das jetzt mit dem Bundeshaushalt machen?
Ja, das wird auch nochmal Probleme hervorrufen. Die Bundesregierung meint ja, sie müsste jetzt etwas tun für die Autofahrer und reingrätschen und die Preise regulieren. Ich kann mir vorstellen, wenn dieser Krieg noch länger andauert und möglicherweise der Ölpreis weiter steigt, dann geht auch die Diskussion los, ob man wieder so etwas wie einen Tankrabatt einräumt. Und das kostet natürlich viel Geld für den Bundeshaushalt. Und dann haben wir durch diese Krise, die wir jetzt haben, natürlich noch größere Probleme. Und Sie haben es gerade angesprochen, die Gasspeicher sind fast leer. Wir hatten ja schon ohnehin Probleme. Der Winter war kälter als erwartet. Die Gasspeicher sind schneller leer gelaufen. Und man hoffte jetzt, die relativ schnell zu günstigen Preisen wieder auffüllen zu können. Das hat sich jetzt als Illusion entpuppt nach dem Krieg. Die Gasmengen, die jetzt zur Verfügung stehen, sind deutlich knapper, als man das gedacht hat. Der Gaspreis wird steigen, das Auffüllen der Gasvorräte wird teuer. Also die gesamten Ausgaben laufen deutlich nach oben. Und wenn die Inflation steigt, bedeutet das natürlich auch, dass der Staat dann möglicherweise in den nächsten Runden dann höhere Löhne wieder an die Beschäftigten zahlen muss, die ja dann auch als Staatsdiener höhere Löhne einfordern werden. Also das Ganze läuft letztendlich gegen den Bundeshaushalt und gegen die Planung von Herrn Klingbeil.
Wird das Sondervermögen zweckentfremdet oder liegen zwei deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute falsch und haben mangelhafte Studien vorgelegt? Wir bedanken uns bei Malte Fischer von der NZZ Deutschland.
Gerne.
Punkte für muslimisches Leben in Deutschland. 24 Punkte, um vielfältiges muslimisches Leben zu fördern. Das hat die Bundestagsfraktion der Grünen beschlossen. Die 24 Punkte umfassen einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen. Da geht es um Muslime in der Bundeswehr, die seelsorgerisch betreut werden sollen. Es geht um Geld für die muslimische Zivilgesellschaft oder für die Islamkonferenz. Und es geht um antimuslimischen Rassismus. Den will man natürlich nicht fördern, sondern bekämpfen. Die Grünen schärfen ihr Profil im Umgang mit dem Islam. Deutlich wurde das auch beim ersten großen Fastenbrechen im Deutschen Bundestag, Bei der Grünen-Veranstaltung in dieser Woche waren die Spitzen der Partei vor Ort, unter anderem Felix Banatschak und Britta Hasselmann. Grün ist die Farbe des Islams, grün sind die Grünen. Darüber sprechen wir mit Seyran Ateş. Die Juristin und Frauenrechtlerin gründete die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Das ist eine liberale Moschee. Frau Ateş, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Gollner.
Heute wird weltweit das Ende des Ramadans gefeiert und eingeläutet, bei den türkischen Gläubigen als Zuckerfest bekannt. Wir beim Kontrafunk wollen ja unsere kulturellen Kompetenzen auch immer mal wieder ausbauen. Was wäre denn ein netter Gruß an diesem Feiertag, wenn wir das machen wollen?
Man begrüßt sich ganz einfach und man wünscht sich einfach ein schönes Fest.
Die Grünen haben in ihrem 24-Punkte-Plan auch eine Stärkung der muslimischen Feiertage vorgeschlagen. Welche Tage kämen da grundsätzlich in Frage?
Nun, das wären tatsächlich dann das Opferfest und das Zuckerfest. Andere Tage gibt es natürlich auch, aber die sind jetzt nicht so stark im Vordergrund.
Schätzungen gehen ja von 5 bis 6 Millionen Muslime in Deutschland aus, während die beiden großen christlichen Kirchen jedes Jahr über 1 Million Mitglieder verlieren, wächst die muslimische Gemeinde. Sollte dem Rechnung getragen werden, vielleicht sogar mit einem muslimischen, gesetzlich verankerten Feiertag?
Ich war schon immer gegen einen gesetzlichen islamischen Feiertag, weil wir noch keinen gesetzlichen jüdischen Feiertag haben im Hinblick auf die Geschichte Deutschlands. Und weil ich der Ansicht bin, dass die Muslime selbst jetzt nicht ihre Religion so dermaßen in den Vordergrund stellen, wie das teilweise die deutsche Politik macht.
Es gibt ja da einen Punkt in der politischen Debatte, der häufig so im Raum steht. Und das ist die fehlende Teilhabe muslimischer Frauen an der Gesellschaft. Also das Klischee ist, dass sie zu selten integriert sind, dass sie zu selten arbeiten und die deutsche Sprache nicht sprechen. Praktisch vom Heimatland nach Deutschland geholt werden, aber hier nie wirklich ankommen. Die Grünen schlagen vor, Kopftuchverbote abzuschaffen und so die Arbeit für muslimische Frauen vor allem auch in Behörden zu vereinfachen. Kann das helfen?
Das kann überhaupt nicht helfen und es ist sehr interessant, dass die Grünen insbesondere auf so einen Kopftuch-Islam fixiert sind. Also ich kann Ihnen als liberale Muslimin sagen, dass wir die größten Probleme gerade mit denjenigen haben, die das Kopftuch feiern, als wäre es die 6. Säule des Islam und dass sie konservative und traditionelle Muslime vor allem unterstützen. Und es gibt da so viele andere Themen, die zu besprechen wären, wo Frauen von Muslimen selbst, also innerhalb ihrer Gemeinschaft, benachteiligt und diskriminiert werden, gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, sozialer Druck ausgeübt wird, dass man einen traditionellen und einen konservativen Islam lebt. All das sind die Probleme, die innerhalb der muslimischen Gemeinschaft existieren. Und was die Grünen jetzt machen, ist für mich ein Irrsinn, indem sie die Kopftuchfraktion stärken wollen und da die Diskriminierung der Frauen verorten von Deutschen oder von der Mehrheitsgesellschaft, stärken sie das Patriarchat und stärken sie konservative Ansichten und verkrustete alte Rollenbilder auch. Also das alles zusammengefasst ist für mich überhaupt nicht das, was angeblich als Vielfalt im Islam da in diesem 24-Punkte-Paket auch verkauft werden soll. Ich bin sehr irritiert über grüne Politikerinnen und Politiker.
Wenn man sich jetzt besonders migrantisch geprägte Stadtviertel in Deutschland anschaut, da ist es vermutlich ganz egal, ob das jetzt Bremen, Hamburg, Gelsenkirchen oder Berlin ist, sieht man immer dasselbe Bild. Beispielsweise bei Inja in Moabit oder in Neukölln, Karl-Marx-Straße, Sonnenallee. Eine sehr hohe Dichte von Frauen mit Kopftuch, die fast in Richtung, ich sage jetzt mal 90-100% geht. Also gehört das Kopftuch für viele ja offensichtlich dazu. Dann könnte man ja argumentieren, wir brauchen da eine Form von Wandel durch Annäherung, also Möglichkeiten schaffen, damit diese Frauen eben auch in Behörden arbeiten können und dadurch gar nicht abdriften in zu antiwestliche islamische Denkmuster.
Naja, das ist eine Märchenerzählung und das ist auch eine Realitätsverschiebung, die uns seit Jahrzehnten aufgetischt wird. Es ist so, dass wir in den 70er, 80er Jahren ja hier in Deutschland auch schon Muslime hatten und bei Weitem nicht so viele Kopftücher. Und dass wir die Zunahme der Verhüllung der Frauen auch haben mit der einhergehenden Islamisierung auch der Gesellschaft. Das heißt, es gibt hier politisch ganz andere Entwicklungen, die uns Sorge machen sollten, als dass wir jetzt meinen, dadurch Frauen zu integrieren, indem wir patriarchale Strukturen einer Religion unterstützen. Würden all diese Dinge aus dem christlichen Kontext kommen, würde man das strikt ablehnen. Kommt es aus dem jüdischen Kontext, ist man auch sehr kritisch damit, ja, aber alle wissen, dass maximal 30% der Frauen überhaupt Kopftücher tragen, die muslimisch sind. Also die Liberalen und die Vielfalt im Islam wird damit nicht abgebildet. Im Gegenteil, wir haben hier eine Aggression vor allem auch des Kopftuch-Islams, wie wir das auch aus dem Iran, aus Taliban-Afghanistan kennen. Wir unterstützen hier patriarchale Denkmuster im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse und sortieren die Gesellschaft binär, indem wir sagen, hier sind Männer, hier sind Frauen. Also alles entgegengesetzt dem, was an Genderverständnis und Identitätsdiskussion ansonsten in der Mehrheitsgesellschaft stattfindet. Bei den Muslimen akzeptiert man die Verhüllung der Frau durch das Kopftuch, damit Männer sexuell nicht gereizt werden. Kleine Kinder im Kinderwagen, Kinder im Kindergarten, in der Grundschule tragen inzwischen Kopftücher. All das blenden die Leute aus, die sich jetzt auf die erwachsenen Frauen fokussieren, die dann eventuell dann in der Verwaltung einen Job annehmen. Aber was machen sie da? Sie repräsentieren den Staat. Eine Lehrerin, eine Polizistin, eine Richterin sollen Kopftücher tragen. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, an Orten, wo sie neutral auftreten sollen, sich neutral zu verhalten, übertragen sie Inhalte und geben eine Message nach außen, eine Mission, dass eine Frau nur dann anständig ist und sittlich-moralisch sich kleidet, wenn sie verhüllt ist. Es ist viel komplexer als diese einfache Formulierung, dadurch, dass wir den Frauen Zugang gewähren mit Kopftuch in die Berufe, fördern wir Integration? Nein, im Gegenteil. Diese Menschen gehen in Distanz zu unseren Werten, was die Gleichberechtigung der Geschlechter anbelangt.
Man könnte jetzt natürlich auch uns beiden vorwerfen, dass wir uns jetzt auf das Kopftuch kaprizieren und es darauf verengen. Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ja auch noch ganz andere wichtige Punkte, die eigentlich angesprochen werden müssten. Wo würden Sie jetzt noch eher die Priorisierung legen?
Schauen wir in den Bundestag, es wird da Ramadan gefeiert. Ich habe jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch einfach mal gegoogelt und KI gefragt, wie ist das denn mit dem christlichen Fasten? Ja? Es ist so, dass die allermeisten Menschen aktuell gar nicht realisieren, dass parallel auch Christen fasten und wir wissen überhaupt nichts darüber. Warum hören wir in den Medien aktuell so viel über Ramadan? Wo sind bitte jetzt gerade die Erzählungen zum christlichen Fasten? Was ist das überhaupt und warum fasten die Christen und wie fasten sie? Und da stelle ich fest, dass in den letzten Jahrzehnten unter Christen das Fasten immer mehr zur intimen Sache geworden ist und vor allem, dass das strenge Fasten und die regelrechte Geißelung, dass das alles abgenommen hat und dass man sehr viel friedlicher und sehr viel netter auch im Umgang mit sich selbst geworden ist. Und das findet sehr viel reformierter statt im Christentum. Und währenddessen parallel entwickelt sich die muslimische Gemeinschaft, dieser Ausschnitt der muslimischen Gemeinschaft, die Grünen jetzt auch noch so stark unterstützen, in eine radikale Form des Islam, nämlich so viel wie möglich fasten, so hart wie möglich fasten, sogar Schwangere, sogar Kranke, sogar kleine Kinder fasten inzwischen. Also es ist schon eine absurde Entwicklung, was auf der islamischen Seite passiert und auf der christlichen Seite.
Dieser 24-Punkte-Plan wurde in der Fraktion beschlossen und sollte eigentlich am 6. März im Bundestag debattiert werden. Die Grünen haben den Antrag dann aber zurückgezogen. Soll kommende Woche wohl wieder auf die Tagesordnung kommen. Es gibt möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dass die Grünen sich gedacht haben, also vor den Wahlen wollen wir das lieber nicht machen. Wie schätzen Sie das ein? Kommen die Grünen beim deutschen Wähler mit dieser Politik an?
Nein, die Grünen wollen jetzt Wählerstimmen bei den Muslimen gewinnen. Und sie denken tatsächlich, wie andere Parteien auch, die größte Mehrheit der Muslime hier ist konservativ, also kümmern wir uns um die Konservativen. Also die Grünen haben bei mir absolut an Glaubwürdigkeit verloren, weil wir als liberale Muslime seit 9 Jahren eine Moschee haben. Und überall aus der Welt kommen Menschen zu uns. Unsere Moschee hat weltweite Relevanz. Wir haben nicht nur eine Akzeptanzkampagne Liebe ist Halal gestartet, sondern auch jetzt eine Akzeptanzkampagne Vielfalt im Islam. Da bilden wir ab einen Mann, der Rakke trinkt, also Alkohol, ein schwules Paar, eine Lehrerin ohne Kopftuch und ein interreligiöses Ehepaar, eine Frau, Muslimin mit einem nicht-muslimischen Mann. Und das kann ich Ihnen belegen nach 9 Jahren Moscheeleitung. dass die Vielfalt im Islam viel vielfältiger ist, als gerade die Grünen jetzt uns erzählen wollen, indem sie nur die Konservativen abbilden und abholen wollen, indem sie zum Beispiel dort im Bundestag bei dem Gebet, eben sieht man das, geschlechtergetrennt gebetet wird, die Frauen natürlich mit Kopftuch. Also meinen Sie, dass das Vielfalt im Islam ist und während eben gerade diese Fraktion immer wieder, wenn es um unsere Moschee geht oder um meine Person geht, ja, mit Diffamierungen arbeiten und Verleumdungen, dass wir nicht relevant wären, dass wir eine Minderheit wären und dass im Grunde genommen ich so eine verrückte Person sei, die eher noch rechts zu verorten sei, islamfeindlich, und weil ich gegen das Kopftuch der Lehrerin bin, bin ich gleich frauenfeindlich. Also dadurch haben die Grünen und auch die Linken insbesondere, aber auch große Teile der SPD sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren, dass sie überhaupt Vielfalt abbilden wollen. Was sie wollen mit diesem 24-Punkte-Paket ist, dass sie durch die Hintertür die reaktionären und konservativen Verbände unterstützen wollen und werden, auch wenn sie nach außen so tun, als ob sie die TTIP und andere kritisieren, in Realität sind weder die Grünen noch die Linken noch die Sozialdemokraten dabei gewesen, den politischen Islam zu bekämpfen. Und vergessen wir die CDU nicht. Denken Sie ja nicht, dass ich denke, dass die CDU alles richtig gemacht hat. 16 Jahre lang haben sie durch die Deutsche Islamkonferenz dazu beigetragen, dass sich der politische Islam, dass sich der konservative Islam in Deutschland etabliert hat. Also alle diese Parteien haben für mich an Glaubwürdigkeit verloren.
Heute begehen Muslime weltweit das Ende des Ramadans, ein hoher Feiertag für Muslime auf der ganzen Welt und geschätzte 7 Millionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bedanken uns bei der Juristin, Autorin und Imamin Seyran Attash.
Sehr gerne.
Deutschland, verrecke bitte. So steht es schwarz auf gelb an der Fassade. Das ganze Haus ist zugekleistert mit politischen Botschaften. No Nation ist auch zu lesen. Der Golden Shop in Bremen macht aus seiner politischen Einstellung kein Geheimnis. Im Gegenteil, er macht es zu seinem Markenkern. Der Golden Shop in Bremen ist eine Buchhandlung, die mit Steuergeld unterstützt werden sollte. Sie sollte einen Buchhandlungspreis erhalten und genau von dem Staat gepampert werden, den sie verrecken lassen möchte, jedenfalls wenn man der Fassadengestaltung glauben darf. Diese staatliche Förderung hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer aber gestoppt. Das betrifft auch Buchhandlungen in Göttingen und Berlin. Seitdem tobt ein Streit in der Buchbranche, der auch die Leipziger Buchmesse erreicht hat. Wir begrüßen dazu Susanne Dagen vom Buchhaus Loschwitz in Dresden. Sie hat diesen deutschen Buchhandlungspreis selber bereits 2-mal erhalten, hat aber entschieden, dass sie sich gar nicht mehr darauf bewerben wird. Frau Dagen, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Erstmal zum Prozedere. Wie wird der Preis verliehen? Wie kommt man daran?
Eigentlich ist das eine sehr niedrigschwellige Art von Förderung. Man füllt eigentlich eine Bewerbung aus. Und da werden verschiedene Aspekte abgefragt. Macht man Veranstaltungen? Wie viel Umsatz macht man? Empfängt man Verlagsvertreter, vor allen Dingen von kleineren, von unabhängigen Verlagen. Ja, und dann schickt man diese Bewerbung los und hofft, dass die unabhängige Jury einen dann auswählt. Das heißt, dass sie vielleicht ein bisschen genauer hinschaut, was macht man für Veranstaltungen, wie ist man in der eigenen Region verwurzelt und all diese Dinge. Dann wird der Buchhandlungspreis verliehen. Und das war natürlich für uns damals eine große Freude, gleich im ersten Jahrgang diesen Preis zu erhalten. Und ich bilde mir bis zum heutigen Tag ein, dass es damals wirklich um unsere inhaltlichen Dinge ging, die wir auch schon damals mit Veranstaltungen natürlich nach außen getragen.
Nochmal zur Sicherheit. Sie reichen da Ihre Unterlagen ein und sagen, ich habe hier 28 oder 12 Veranstaltungen im Jahr gemacht, da kamen die und die Autoren, ich mache einen Umsatz von 150.000 Euro. nur mal so jetzt reingesponnen. Kommt die Jury dann und schaut da irgendwie nach, ob das plausibel ist? Oder denken die sich, ja, wird schon stimmen und sie bekommen irgendwann die Mitteilung, ach, herzlichen Glückwunsch, es gibt 10.000 Euro für Sie?
Ich glaube, dass es in allermeisten Fällen so ist. Wir haben uns damals beworben, eigentlich erst, weil uns ein Vertreter, der damals Jurymitglied gewesen ist, darauf hingewiesen hat und gesagt hat, also bewerbt euch mal. Es wäre schon gut, wenn ihr euch bewerbt, bewerbt euch mal. Ja? Ich glaube, so ist das vielleicht nicht mehr. Jedes Jahr gibt es eine neue Jury. Unabhängige Jury nennt sich das. Man kann natürlich durchaus auch da mal ein bisschen genauer hinschauen und sieht, dass es sich natürlich dort durchaus um Persönlichkeiten aus dem linkspopulären Milieu handelt. Das sind Autoren, das sind selber Buchhändler, das sind Kulturveranstalter, das sind natürlich auch Journalisten, die da in dieser Jury drin sind.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie würden sich selber nicht mehr drauf bewerben. Wie politisch gefärbt ist die Jury? Wie stark ist das?
Naja, also Sie haben es ja eingangs schon gesagt, das ist ein Staatspreis. Und ich habe ziemlich früh dann auch für mich entschieden und habe das auch nochmal an denjenigen, der da den Preis ausschreibt, auch nochmal extra schriftlich niedergelegt. Ich habe gesagt, bitte nehmen Sie mich aus Ihrem Verteiler raus. Ich möchte keinen Preis von dieser Regierung haben. Und das ist ja das Absurde, worum es hier natürlich vornehmlich geht. Wir haben es hier mit diesen drei Buchhandlungen zu tun, die sehr maßgeblich natürlich, vor allen Dingen dieser eine, der den Spruch da an der Fassade dran hat, im linken und teilweise im linksradikalen Milieu wohl unterwegs ist. Und der bewirbt sich für einen Staat, den er aber eben gerne untergehen sehen möchte. Und das ist eine sehr absurde Situation. Und ich habe auch gelesen, dass einer der Preisträger, die jetzt den Preis nicht bekommen, gesagt haben, wir kämpfen um das Geld. Wir kämpfen darum, dass wir das Geld bekommen. Da muss ich auch sagen, da sieht man relativ schnell, was Geist des Kindes ist, dass es eben am Ende wirklich nur um das Geld geht. Und das Geld, ich sag mal, das sind 7.000 Euro, 15.000 Euro beziehungsweise 25.000 Euro für den Goldstandard für drei ausgewählte Buchhandlungen, ist natürlich auch so, das hört sich erstmal viel an, das muss man zu 100% versteuern, das ist so eine Art wie Umsatz. Dafür kann man keinen Film drehen, ja. Da lachen alle anderen Kulturförderungen uns aus dafür, was hier im Buchhandel passiert.
In diesem Fall soll das ja in etwa so gelaufen sein. Die Jury hat entschieden, ja, wir geben Golden Shop und Co. das Geld. Dann hat Kulturstaatsminister Weimer einen Hinweis bekommen, dass es sich möglicherweise um Akteure des politischen Linksextremismus handeln könnten. Dann hat er den Verfassungsschutz abgefragt, ob es da Erkenntnisse zu diesen Buchhandlungen gibt. Dann hat der Verfassungsschutz gesagt, ja, es gibt zu diesen drei Buchhandlungen Erkenntnisse. Und dann hat Weimer entschieden, dann kriegen die den Preis doch nicht. Sehen Sie dieses Vorgehen als legitim?
Naja, also es gibt nun mal dieses Haber-Verfahren seit 2017. Und Weimer ist ja nicht der Erste, der sich dieses Verfahrens auch bedient. Das hat ja Claudia Roth ganz genauso auch gemacht. Wir haben eine grundsätzliche Subventionierung im Buchhandel, nämlich mit dem festen Ladenpreis. Das ist eine großartige Angelegenheit, weil wir uns eben nicht in Konkurrenz mit Internet oder mit irgendwelchen Anbietern begeben müssen, um den besten Preis und um da irgendwie um Cent oder um Euro da zu feilschen mit unseren Kunden. Das ist ein ganz großes Gut. Und warum muss denn der Buchhandel nochmal eine Subvention bekommen, wenn es doch eigentlich der Modelleisenbahnladen oder der Wolleladen oder das Café um die Ecke ganz genauso natürlich auch gebrauchen könnten? Und diese Frage beantwortet sich mir relativ schnell. Es ist ein Staatspreis und gerade die Kulturpolitik ist natürlich der verlängerte Arm einer Regierungsdoktrin. Und der Buchhandel hat das in den letzten Jahren sehr, sehr gern ausgeübt. Und zwar mit allen Dingen, die dann politisch so an der Tagesordnung gewesen sind, ob das Themen gewesen sind, ob das der Widerspruch zur deutschen Rechtschreibung ist, wenn man nicht nur die Verlagsprospekte durchgendert, sondern eben auch die eigenen Bücher. Und dann gehört natürlich der Vermittler, nämlich der Buchhändler, ganz genauso auch mit dazu. Und wenn ich jetzt höre, dass eine Hallense-Buchhändlerin, die sehr, sehr maßgeblich an dem Protest gegen uns als Buchhändler, als Kulturveranstalter, als Messeveranstalter in Halle, nämlich mit unserer Büchermesse Seitenwechsel, mit dabei gewesen ist, dass sie jetzt sagt, die Branche ist solidarisch, dann zeigt das mir natürlich, dass wir hier eine Doppelmoral haben und dass wir natürlich auch Doppelstandards haben. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass das mal aus dem Minderheitenthema hinausgegangen ist, aus der Blase des Buchhandels, mal rein in eine kulturpolitische Diskussion. Und die führen wir jetzt Das heißt, die führen wir natürlich noch nicht auf Augenhöhe, aber das wird über kurz oder lang kommen. Und das hat weniger politische Gründe als mehr wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe. Wir werden einen Verteilungskampf in dem Kulturbetrieb erleben. Das wird sehr unfein werden. Und dazu gehört Buchhandel und Verlagswesen mit dazu.
Ich fasse das mal ein bisschen plakativ zusammen, was Sie angedeutet haben. Also an der Fassade steht Deutschland verrecke. Verkauft werden Bücher, in denen der antifaschistische Straßenkampf erklärt wird. Und mit Staatsknete wird dann alle 4 Wochen mal eine querfeministische Lesung angeboten. Und zack, die Jury jubelt und es fließt Steuergeld.
Vielleicht ist das so. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Rolle von Wolfram Weimer ist natürlich hier auch eine ganz interessante. Er ist ein Kulturstaatsminister, der schon in der kurzen Zeit sehr, sehr viele Skandale produziert hat. Und man hat versucht von Anfang an, gerade von linker Seite, ihn, der sich als konservativ bezeichnet, dort von diesem Amt wieder wegzukriegen. Und der erste große Skandal ist gewesen, dass er eine eigene Plattform betrieben hat, wo verschiedene Texte von verschiedenen Autoren erschienen sind, die er nicht gefragt hat. Das heißt, er hat ganz, ganz klar und ganz bewusst gegen das Urheberrecht gestellt. Und die zweite Geschichte ist natürlich die Verleihung des Deutschen Verlagspreises im letzten Jahr, wo er eben Verlage ausgezeichnet hat, wie zum Beispiel den Unrast Verlag, wie zum Beispiel den Verbrecher Verlag, die ganz klar dem linken Milieu und ganz klar dem linksradikalen Milieu zuzuordnen sind.
Da sind wir genau bei dem Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wir kennen ja Auszüge aus solchen Schriften auch, wo dann erklärt wird, wie man ein Haus verteidigt, wenn die Polizei kommt oder der Gegner im Allgemeinen, der ja auch dann ein Rechter sein soll angeblich. Also da werden wirklich Hinweise gegeben, wie man Militanz ausüben kann und das wird prämiert. Und dann kommt Sebastian Gugolz, Vorsteher Börsenverein des Deutschen Buchhandels und sagt zu dieser ganzen Geschichte, wir lassen uns nicht einschüchtern durch politische Interventionen, die unsere Freiheit und Unabhängigkeit in Frage stellen. Aber was ich mich frage, ist, ob Herr Gugolz oder der Verein die eigenen Mitglieder in Frage stellt und eine ausreichende Distanz zum politischen Linksextremismus, der ja offensichtlich auch eines der Probleme in Deutschland ist, kann man ja belegen, ob die diese Distanz überhaupt haben oder wollen.
Nein, natürlich nicht. Das ist ein Lobbyverein. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, in dem ich bis zum Jahr 2017 auch noch Mitglied gewesen bin, ist ein reiner Berufsverband. Das heißt, er muss sich natürlich für seine Mitglieder einsetzen, damit die ihm nicht von der Schippe springen. Und ich finde es natürlich hochinteressant, was Sie jetzt an Zitaten auch vor sich hertragen. Ich werde das alles sammeln, weil diese Zitate natürlich dann ganz wichtig werden, wenn der mediale Aufschrei und eben auch von diesen Berufsverbänden, Kollegen aus dem Buchhandels- und Verlagswesen, wenn die dann wieder natürlich gegen unsere privat finanzierte und vollkommen unabhängige Büchermesse wettern. So leid es mir tut, ich habe andernorts gesagt, das ist die verblödetste Branche der Welt. Ich bleibe dabei.
Was diesen Spruch an der Fassade angeht, Deutschland verrecke bitte, da liest man dann in der Welt, das sei ja eigentlich gar keine Meinungsäußerung vom Golden Shop Bremen, sondern das sei ja eigentlich eine Analogie auf ein Punklied aus den 80er Jahren von Slime. Da frage ich mich, aber wie wäre es denn, wenn ich jetzt eine Buchhandlung eröffnen würde mit dem Namen Silver Shop und da würde ich dann Türken raus und Deutschland den Deutschen raufschreiben und sagen, das ist ja gar keine Meinungsäußerung von mir, das ist ja bloß ein Zitat von den bösen Onkels aus den 80er Jahren und die Onkels sind ja sowieso Mainstream. Also verstehen Sie, was ich meine?
Ja, natürlich. Also darauf will ich ja ganz genauso auch hinaus. Es wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Und das jetzt unter dem großen Begriff der Kunstfreiheit zu subsumieren, ist natürlich eine ganz, ganz billige Angelegenheit. Orte der Meinungsbildung und der gelebten Meinungsfreiheit sollen die Buchhandlung sein, aber dann doch bitte wirklich in allen politischen Strömungen, die uns hier zur Verfügung stehen und die gleichermaßen, ich sag mal, immer noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.
Würden Sie sagen, kein Staatspreis mehr an Buchhandlungen, die beim Verfassungsschutz vorkommen?
Nee, also damit würde ich ja einer weisungsgebundenen Behörde zu viel Bedeutung beimessen. Vorkommen, würde ich sagen, reicht nicht. Ja, da müsste es meines Erachtens wirklich auch ganz klare Hinweise und ganz klare faktische Tatbestände geben. Aber ich finde das, egal wie ich zu Wolfram Weimer stehe, ich finde das richtig, ja, wie er argumentiert, dass er sagt, wenn es um eine aktive Förderung mit Steuergeld geht, da hat der Staat natürlich auch eine Sorgfaltspflicht. Und dieser Staat sollte jeglichen Extremismus ablehnen. Und der kommt aus rechter und aus linker und durchaus auch aus islamistischer Seite.
Es ist ja auch gar nicht bekannt, was beim Verfassungsschutz über diese Buchhandlung gespeichert ist. Auch Weimar weiß das nicht. Das kann er auch gar nicht abfragen, hat er auch gar nicht abgefragt.
Das ist etwas, was immer wieder sagt. Ich glaube, dass die Figur Weimar, und deswegen habe ich ja vorhin nochmal diesen kurzen Exkurs geschlagen, natürlich jetzt auch jemand ist, der im Amt gehalten wird, damit er die Drecksarbeit macht. Und die Drecksarbeit nicht nur aus politischen Gründen, sondern weil das Geld einfach alle ist. Ich bin sehr gespannt, ob es im nächsten Jahr wirklich wieder einen deutschen Buchhandlungspreis geben wird.
Was meinen Sie denn, was der Verfassungsschutz über Susanne Dagen und ihre Buchhandlung so weiß?
Ich hoffe, dass er alles weiß, was ich tut, weil wir sehr transparent mit allen Dingen umgehen, die wir hier in unserer Buchhandlung präsentieren, was wir als Verleger natürlich veröffentlichten und was wir gleichermaßen auch als Veranstalter unseren Kunden präsentieren. Ich glaube, dass er da eine ganze Menge lernen kann.
Der Deutsche Buchhandelspreis hat noch nie so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie in diesem Jahr durch diese Weimar-Kontroverse. Die ausgeschlossenen Buchhandlungen sollen übrigens nicht einfach nur Fördergelder bekommen. Zwei sollten sogar als besonders herausragende Buchhandlung prämiert werden. Das meldet das Börsenblatt, darunter auch der Golden Shop Bremen, an dessen Fassade diese Losung steht, über die wir auch gesprochen haben. Wir bedanken uns bei Susanne Dagen.
Vielen Dank.
Ehemaliger Finanzminister, aktueller Handelsminister, Philanthropen und Prinzessinnen, gleich zwei US-Präsidenten und hoch angesehene Wissenschaftler oder auch Schriftsteller. Im Dunstkreis von Jeffrey Epstein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten fast alles getummelt, was Rang und Namen hatte. Wie konnte der Verstorbene diese Menschen so in seinen Bann ziehen? Welche Faszination hat er ausgeübt? Was hatte er im Angebot, was ihn so unverzichtbar machte? Diesen Fragen geht Jobst Landgräber heute nach und dabei entwirft er auch eine Vision vom Scheitern der Eliten in unserem Kommentar des Tages.
Seit Wochen sind die Medien voller Berichte zu den vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Files. Die Aufregung ist groß. Und dabei haben wir lediglich einen kleinen Teil des Materials zu sehen bekommen, was zudem wohl auch redaktionell bearbeitet wurde. Was ist die eigentliche Bedeutung der Vorgänge rund um Epstein? Sie zeigen das Endstadium eines Herrschaftssystems an. Inwiefern? Jeffrey Epstein war ein Investmentbanker und Organisator westlicher Elitenetzwerke, der seit Mitte der 1970er Jahre für die reichsten Familien der Welt wie die Rockefellers und Rothschilds im Zentrum der Macht arbeitete. Beispielsweise saß er in der von den Rockefellers initiierten Trilateral Commission oder dem Council on Foreign Relations. Er soll auch für den Mossad gearbeitet haben. Berüchtigt aber wurde er mit seinem Menschenhandelsring, in dem er Frauen und wohl auch minderjährige Mädchen und Knaben Mitgliedern seines Netzwerks zur sexuellen Nutzung zur Verfügung stellte. Bei ihren abartigen Vergnügungen wurden die Sexklienten aufgezeichnet und dadurch mithilfe des Materials erpressbar. Wir kennen die Details nicht, wissen nicht, wie alt die Opfer waren, was ihnen angetan wurde und wer Epstein genau beauftragte. Jedenfalls muss es sich bei diesem Netzwerk und seinen Nutzern um Machenschaften von menschenverachtender Perversion gehandelt haben, die von einem totalen moralischen Verfall zeugen. Nun zeigen uns die Epstein-Files, dass zahlreiche Mitglieder der westlichen Elite bis in die 2010er Jahre, von Epsteins 13 Monaten Haft 2006 bis 2007 abgesehen, seine Sexualdienste auf seiner Insel Little St. James und seinen zahlreichen sonstigen Liegenschaften nutzte. Wie kann es sein, dass sich so viele Menschen auf diese perversen Machenschaften eingelassen haben, obwohl den Beteiligten sicherlich klar war, dass es sich hierbei nicht um normale Prostitution im Sinne eines auf Vertragsfreiheit beruhenden Tauschgeschäfts unter Erwachsenen handelte? Wir leben in einer Zeit präzedenzloser Eigentumsdichotomie. Die absolute Eigentumsdifferenz zwischen 99,9% der Bevölkerung und den einigen hundert Familien, die Hunderte bis Tausende von Milliarden Dollar besitzen, ist größer als jemals zuvor. Wenn ein solcher Zustand eintritt, bekommen die Oligarchen so viel Macht, dass sie jenseits der Judikative agieren können. Sie bedienen sich zur Machtausübung unabhängig von der Regierungsform einer Trägerschicht, die äußerlich als Elite auftritt. Diese verwaltet die Macht der Oligarchen. Dabei scheinen wertblinde Mitglieder der Eliten es besonders auszukosten, über Menschen nach ihrem Belieben zu verfügen. Die drei intensivsten Möglichkeiten, auf animalische, viszerale Weise Macht über Menschen zu empfinden, sind die Verfügung über Sex, das Zufügen von Schmerz und der Mord aus Lust am Töten. Besonders perverse Menschen verlangt es danach, diese Möglichkeiten menschlichen Handels an Kindern auszuleben. Extreme Beispiele aus der Geschichte sind die Anthropophagen Graf Gilles de Rais und Graf Vlad der Dritte Dracul. De Rais soll hunderte von Knaben zu Tode gefoltert und ihr Blut getrunken haben. Nachgewiesen wurden ihm 140 Morde an Kindern. Auch wenn wir lediglich vom sexuellen Missbrauch sicher wissen, zeugen die Machenschaften rund um Epstein vom totalen moralischen Verfall unserer Trägerschichten. Wie an der Kurie Julius II. Kurz vor der Reformation oder am Hofe Ludwigs XVI. Vor der Revolution von 1789 zeichnen die Eliten sich durch einen Verlust des Bezugs zur übrigen Bevölkerung, einen extrem luxuriösen, verschwenderischen Lebensstil, eine seltsame, perverse Ideologie sowie Nihilismus und totalen Hedonismus aus. An beiden Höfen lebten die steinreichen Eliten ein perverses, amoralisches Leben, das von Zeitgenossen wie Luther oder Jean-Paul Marat angeprangert wurde, obwohl nicht einmal alle Aspekte der Perversionen öffentlich sichtbar waren. Die von Epstein organisierten Orgien auf Little St. James gehören zur selben Kategorie. Sie zeigen an, dass sich zahlreiche Mitglieder unserer Eliten von den ewigen moralischen Normen des menschlichen Zusammenlebens, wie sie die 10 Gebote zum Ausdruck bringen, radikal abgewendet haben. Herrschaftssysteme, die an einem solchen Punkt angelangt sind, halten sich niemals mehr allzu lange, weil ihre Führungsschicht Glaubwürdigkeit und Legitimität verliert. Wir werden sehen, wie lange es dieses Mal so weitergeht, bevor eine soziale oder kulturelle Krise diese Eliten ablöst, wie damals in Rom oder Paris. Epsteins Menschenhandelsring war nur ein kleiner Teil des Systems.
Das war unser Kommentar des Tages von Jobst Landgräber. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hier bei uns im Kontrafunk darf ich Ihnen noch eine ganz besondere Sendung ans Herz legen. Thomas Michael Seibert hat hochkarätige Gäste im Rechtsstaat. Unter anderem ist Christian Detmar dabei. Der ehemalige Richter am Familiengericht Weimar hat für seine Überzeugung alles aufs Spiel gesetzt und verloren. In seiner richterlichen Tätigkeit hatte er versucht, die Maskenpflicht an Schulen zu kippen. Sein Vorgehen brachte ihm den Vorwurf der Rechtsbeugung ein, zu der er schließlich verurteilt wurde. Er verlor sein Richteramt und seine Pensionsansprüche, eine offensichtlich enorme Strafe, die in die Hunderttausende Euro gehen dürfte. Mit ihm blicken wir auf sein juristisches Leben und auf die Frage, wie man mit sich selbst im Reinen bleiben kann. Der Rechtsstaat, heute um 10, 16 und 22 Uhr.